Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen ganz besonderen und äußerst sympathischen Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Gesundheit und zwar sprechen wir über das Thema Selbstheilungskräfte und wieso du deine Medizin bist. Hierfür habe ich den wunderbaren Felix Klemme zu Gast. Felix ist Diplom-Sportwissenschaftler, Psychoneuroimmunologe, Life-Coach und Gründer des Unternehmers Outdoor Gym in Bonn. Zu seinen Kunden zählen übergewichtige Menschen, Profisportler, Burnout-Patienten, Patienten mit Autoimmunerkrankungen sowie gesundheitsbewusste Menschen. In der RTL2-Doku-Serie Extrem schwer begleitete er stark übergewichtige Menschen ein Jahr lang und hat ihnen dabei geholfen, ihr Leben zu ändern und abzunehmen. Er ist Autor von 5 Büchern und inspiriert täglich mehrere tausend Menschen, über die sozialen Medien Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und ihre Selbstheilungskräfte zu entfalten. Felix ist überzeugt, dass wir innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre ein vollkommen anderes Gesundheitsverständnis haben und uns aus der symptomatischen Behandlung gelöst haben. Das hört sich auf jeden Fall schon mal mega gut an. Ich kenne Felix, wie die meisten von euch, ursprünglich auch aus dem Fernsehen. Und ich habe ihn vor kurzem persönlich auf dem Seminar kennengelernt. Und wir beide haben schnell gemerkt, dass wir eine ähnliche Perspektive auf das Thema Gesundheit haben und auch auf die aktuelle Situation, die uns gerade alle betrifft. Lieber Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
Ja, super schön hier zu sein, Annalena. Hier so ganz virtuell und viel, viel schöner war es, dich persönlich kennenzulernen, ganz analog, mit in den Arm nehmen und drücken und sich nah sein, all das, was gerade so sehr fehlt und wie sehr wir auch alle da an diesem Wochenende das so sehr genossen haben, einfach mal wieder sich körperlich, sozial zu begegnen und nah zu sein, wie sehr das doch auch einfach gerade fehlt.
Ja, total. Das hätte ich auch nie gedacht. Also wie ungewohnt es zum einen erst wieder ist und dann aber auch wie schön und wie wichtig das ist, so für uns als Menschen, sag ich mal, das wirklich zu haben. Ne?
Ja, ich merke immer mehr, dass, also klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen doof oder vielleicht auch schwer anzunehmen, aber tatsächlich ist es bei mir so, ich realisiere immer mehr, dass Corona uns alle total reich beschenkt. Weil Corona uns die Aufgabe stellt, in unser Herz zu tauchen. Denn das, was wir gerade ja nicht wirklich tun oder ein sehr großer Teil in der Bevölkerung ja nicht tut, ist genau das zu tun, ins Herz zu gehen, sondern wir versuchen gerade irgendwie alles aus dem Verstand heraus zu lösen oder noch viel schlimmer, dass es sehr viele Menschen gibt, die gar keine Verbindung mehr zum Verstand haben, sondern nur noch gefangen sind in dem Angstzentrum. Mhm. Und wenn Menschen im Angstzentrum gefangen sind, dann können sie weder klar denken, noch sind sie in der Lage, aus dem Herzen heraus zu fühlen und zu handeln. Und das, was es, glaube ich, insbesondere braucht, ist einfach die Menschen aus meiner Sicht tatsächlich vor allen Dingen im Herzen zu berühren, weil das viel leichter ist, als über den Verstand, über irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen. Denn das Herz ist immer in Resonanz. Also das Herz ist nie geschlossen, sondern es ist immer offen. Und deswegen glaube ich, wenn wir unseren Fokus auf das Herz richten und aus der Liebe heraus handeln, dann können wir sehr, sehr viel mehr erreichen als über den Kopf.
Ja, das ist ja auch so das Thema, sag ich mal, was für dich auch, glaube ich, immer so präsenter in deiner Arbeit wird, ne? Mich würde mal interessieren, bevor wir uns dieses Thema genauer angucken, was ist denn so ein bisschen deine eigene Geschichte? Also warum machst du das, was du heute machst und wie bist du da hingekommen? Kannst du uns da einmal so ein bisschen mitnehmen auf deine eigene Reise?
Also grundsätzlich, ich habe ja mal Sport studiert, habe dort auch mein Diplom gemacht an der Sporthochschule in Köln. Und es gab da, es ist interessant, wenn ich darüber anfange zu reden, kriege ich Gänsehaut. Weil ich das sehr lange nicht mehr erzählt habe tatsächlich. Also ich habe schon in den letzten Jahren ja auch immer wieder Interviews gegeben, aber das habe ich so in der Art tatsächlich schon lange nicht mehr erzählt. Krass. Also ich habe Sport studiert, angefangen in erster Linie, weil mein Herz gesagt hat, ich will mich bewegen und ich möchte was über Gesundheit lernen. Und dann ist etwas passiert, dass ich im Grundstudium dann kurz vor Ende des Grundstudiums ja eine neue Wahl hatte, in der ich eine neue Entscheidung treffen musste, nämlich für welchen Studiengang entscheide ich mich denn jetzt? Mhm. Und dann gab es verschiedene, dann gab es Ökonomie und Management, dann gab es Reha und Prävention, dann gab es, damals hieß es noch, Freizeit und Kreativität und dann gab es noch Training und Leistung. Und dann war die Frage, was, ach so, und Journalismus gab es noch, also diese fünf. Mhm. Und dann war die Frage, was machst du denn jetzt? Also eigentlich hätte ich am meisten Bock auf Reha und Prävention gehabt, habe ich aber nicht gemacht, weil alle sagten, dann arbeitest du später im Reha-Zentrum. War aber für mich eigentlich der spannendste Aspekt, weil das war ein medizinischer Aspekt. Habe ich nicht gemacht. Dann kam die Frage, ja, was macht denn am meisten Sinn? Ja, eigentlich Ökonomie-Management oder Journalismus, da fasst du am besten Fuß, später beruflich. Freizeit und Kreativität habe ich immer abgestempelt als, ja, das ist ja so ein verschwurbelter Schwachsinn. Allein schon der Name, was willst du denn damit machen? Und später im Bereich Freizeit und Kreativität, was heißt das eigentlich? Das war für mich immer so, das war so das rote Tuch und das, damit wollte ich nichts zu tun haben. Also blieb eigentlich nur noch Ökonomie-Management. Habe ich dann gemacht. Und ich weiß noch, wie ich in der ersten Vorlesung saß und sofort gemerkt habe, das ist überhaupt nichts für mich, was ich hier mache. Dann habe ich das ein ganzes Semester lang gemacht und habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Das hat mich überhaupt nicht berührt. Und dann waren wir auf einer Exkursion in Norwegen und dort habe ich Friluftsliv kennengelernt. Das ist eine, im Endeffekt nicht eine Sportart, sondern eine Bewegungsform in Norwegen oder in Skandinavien, die frei übersetzt Frischluftleben heißt. Mhm. Und dort waren wir 10 Tage in Südnorwegen und waren da am Meer und haben da sehr viel unternommen, Kanufahrten gemacht, waren wandern, haben einfach ganz viel draußen gemacht und das hat mich total berührt. Und dann habe ich danach mit einem Fußballkollegen, tatsächlich habe ich noch Fußball gespielt, ein Semester mit einem Kollegen gesprochen, den ich gefragt habe, so, hey, was mache ich denn jetzt? Ich mache Ökonomie-Management, aber eigentlich fühle ich mich nicht wohl. Und dann hat er gesagt, Felix, frag dich doch mal, warum du eigentlich angefangen hast, Sport zu studieren. Mhm. Und frag dich doch mal, was dich denn wirklich dazu bewegt hat, diesen Weg einzuschlagen. Und wenn du jetzt mal dich frei machst von all dem, was alle anderen dir sagen, was würdest du denn dann machen? Boah, ich kenne, wenn ich drüber spreche. Das hat mich so sehr berührt, weil er mich einfach so gesehen hat. Und ich habe das erste Mal wieder seit langem gespürt, so ja, da ist jemand, der sieht etwas, was ich eigentlich auch gesehen habe, was ich aber so weggeschoben habe, weil mein Verstand gesagt hat, was willst du denn damit machen? Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, ich mache Freizeit und Kreativität, weil da war für mich klar, ich will etwas mit Natur machen, ich will was mit Menschen machen, ich möchte Menschen anleiten zu einem natürlichen, gesunden Leben. Mhm. Und das war so mein erster wirklicher Change in meinem Handeln und auch Denken und auch Fühlen. Und dann war es so, dass ich mich im Laufe dessen, also mit dieser Entscheidung ging es mir total gut. Als ich meinen ersten Kurs hatte, das hat total Spaß gemacht. Also die Menschen dort, die waren wieder in Leichtigkeit, die waren in Freude. Die haben sich so krass frei entschieden, diesen Studiengang zu machen, entgegen aller anderen an der Uni, von denen wir alle verlacht worden sind, weil wir waren die Deppen, die Freizeit und Kreativität machen. Die singen, tanzen und schwurbeln, so ungefähr, ja. Also das war so dieses Bild, was es überhaupt nicht im Studium war, aber das war so dieses Bild. Und ich finde es deshalb gerade so interessant, weil ich habe das so seit Jahren nicht mehr erzählt, aber mir wird gerade jetzt dadurch, dass du diese Frage gestellt hast, auch bewusst, wie sehr parallel das gerade verläuft zum Hier und Jetzt. Mhm. Ja, weil auch jetzt wird man ja mit einer anderen Ansicht, mit einem anderen Gefühl so schnell als Schwurbler gesehen und irgendwo auch in so eine Ecke gestellt, wobei man sich ja selbst vielleicht gar nicht die Zeit genommen hat, einfach mal den anderen zu fragen.
Ja.
Und auch mal zu fragen, was genau machst denn du da in deinem Studium? Diese Frage wurde mir ja fast nie gestellt von meinen Kommilitonen. Die kam ja gar nicht, sondern es war sofort, du machst ja so Fliegen und Tanzen und Singen. So, ja, genau, nicht. Ja. Und daraus ist dann, in dem Studium habe ich mich viel mehr auch der medizinischen Arbeit geöffnet, weil ich dann mit Übergewichtigen eine Studie gemacht habe, Blutwerte untersucht und bin dann darüber auch dann danach in die Psychoneuroimmunologie gegangen, um einfach Gesundheit ganzheitlich zu begreifen und habe dann über die Jahre hinweg, jetzt, du merkst, ich rase jetzt ein bisschen weiter durch die Zeit, weil ich jetzt so lange darüber gesprochen habe, und bin dann aber durch meine Arbeit im Coaching immer mehr dahin gekommen zu sehen, okay, es ist gut, dass wir wenn wir ganzheitlich arbeiten, dass wir uns Nährstoffe im Körper anschauen, dass wir die messen können, dass wir auch mit orthomolekularer Medizin arbeiten, also mit ganz bewusst gewählten Nährstoffergänzungen, dass wir unser Immunsystem achten sollten, unseren Darm, dass wir unsere Gedanken logischerweise auch über die Psychologie irgendwie mal analysieren und erkennen sollten. Aber dass etwas noch viel Größeres in uns schlägt, nämlich das Herz. Und da bin ich jetzt in den letzten 2 Jahren immer tiefer eingetaucht und merke halt einfach auch, wie auch wissenschaftlich schon, wie weit wir da sind, was das Herz eigentlich ist. Mhm. Es ist viel mehr als das, was wir glauben, was es ist. Und sich dem zu öffnen, ist aus meiner Erfahrung jetzt persönlich magisch und schenkt uns auch ein unglaubliches Arbeitsfeld in der Entwicklung für uns selbst und vor allen Dingen, und das finde ich noch viel, viel spannender, in der Arbeit mit Menschen untereinander. Mhm.
Ja. Ja, gerade ja auch in dieser aktuellen Zeit, ne? Also sehen wir ja auch, wie wichtig das Herz auch, sage ich mal, in diesem gesamten Kontext ist. Mhm. Eine deiner wichtigsten Botschaften ist ja, dass der Schlüssel für unsere eigene Gesundheit in uns selber liegt. Also, dass du sozusagen deine Medizin bist und auch ganz viele Selbstheilungskräfte in dir trägst. Und was ja jetzt gerade im Außen passiert, ist ja eher so, dass wir vorgeschrieben bekommen, was wir zu tun haben, damit wir uns, damit wir gesund bleiben und damit wir auch andere schützen. Wie siehst denn du jetzt so die aktuelle Situation als, sag ich mal, Gesundheitsexperte? Was passiert da gerade da draußen?
Also das ist das, was aus meiner Sicht die wenigste Bedeutung bekommt, was aber die schwerwiegendsten Prozesse in Gang setzt, sage ich mal. Und ich hatte vor 2 Tagen ein sehr gutes Gespräch mit 2 Müttern am Kindergarten, als ich unseren Sohn abgeholt habe. Das war deshalb besonders, weil ich überrascht war, dass ich da mit 2 Frauen gesprochen habe, von denen ich jetzt gar nicht unbedingt so gedacht hätte, dass ich da in so ein freies Gespräch gehen darf und kann, ohne Bewertung, was nämlich tatsächlich stattgefunden hat. Und dann fragte mich am Ende des Gesprächs die eine Mutter, ja Felix, wenn du jetzt entscheiden müsstest, was würdest denn du machen? Mhm. Was würdest denn du machen? Und das ist jetzt auch die Antwort, die ich dir auf die Frage geben würde oder möchte. Das Erste, was ich machen würde, ist die Angst aus dem System zu nehmen. Und die Angst, die im System ist, entsteht ja durch Informationen. Und die Informationen, die wir Menschen konsumieren, sind in erster Linie die Dinge, die wir tagtäglich sehen, lesen und hören. Und da sind wir in den Tageszeitungen, da sind wir in den Wochenzeitungen, da sind wir in der Tagesschau, da sind wir in Tagesschau Online. Also die Medien oder auch die Leitmedien, wie wir das ja auch sagen. Warum heißen Leitmedien Leitmedien? Na, weil sie uns leiten. Mhm. Also sie leiten uns durch die Art und Weise der Informationen, die sie uns geben. Und das wäre das allererste, was ich machen würde. Also wenn ich Politiker wäre, dann wäre ganz klar mein Ansatz, auch mit journalistischen Vertretern zu sprechen, sie einzuladen ins Kanzleramt und zu sagen, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben eine wichtige Funktion, die wir hier erfüllen müssen. Und diese Funktion ist es, dass wir für unser Volk sorgen und ihm dienen, dass es unserem Volk gut geht, dass es gesund ist. Mhm. Und die wichtigste Aufgabe, die wir da tun können, ist, mit Informationen zu arbeiten, die keine Angst schüren. Mhm. Und das wäre so einfach umsetzbar. Ja, das wäre so einfach umsetzbar. Aber das Problem ist, dass natürlich über Angst sehr viel Geld verdient wird, weil ein Artikel, der Angst macht, der greift in unser limbisches System ein, in unserem Gehirn. Und Angst und Liebe auch sind 2 sehr maßgebliche Energien. Und beide haben einen enormen Effekt zur Aufmerksamkeit. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die meisten Energien, die eben in den Medien genutzt werden, Angst sind. Mhm. Und wenn wir es schaffen, uns da rauszubewegen, das ist ja genau das, was ich einleitend gesagt habe, das ist genau das, was uns Corona eigentlich fragt. Weil Corona fragt uns, möchtest du die Angst oder möchtest du die Liebe wählen? Ja, das mag jetzt vielleicht für Leute, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, maximal spirituell oder in Deutschland negativ besetzt das Wort Esoterik sein. Nur möchte ich auch an dieser Stelle mal für mich persönlich die Lanze brechen, oder für mich habe ich sie schon längst gebrochen, vielleicht für dich mit dem Wort Esoterik mal, wenn du gerade zuschaust und zuhörst, etwas erklären. Weil Esoterik heißt nichts anderes, als von innen heraus kommt. Mhm. Und genau darum geht's. Wir kommen nicht mehr von innen aus uns heraus, sondern wir reagieren. Also wir bekommen etwas in uns von außen. Also wir sind sehr exoterisch, weil wir reagieren auf das, was von außen herauskommt. Und dann geben wir darauf eine Reaktion. Aber das, was es braucht, mehr denn je, ist ein Aktivsein aus sich selbst heraus. Mhm. Und dafür brauchen wir eben auch den Raum, um in uns Ruhe zu finden. Also das wäre das allererste, was ich tun würde, weil Angst essen Seele auf. Ja, also Angst ist neurologisch, neurowissenschaftlich ganz klarer Bestandteil von Immunsystemschwächung, von Egozentrik, ist auch klar. Jemand, der Angst hat, muss auf sich schauen. Mhm. Ja, das ist evolutionär notwendig. Wenn du Angst hast, dann verliert sich dein Fokus ausschließlich auf dich selbst. Weil in Angst musst du erstmal gucken, dass du davon kommst, dass du dich beschützt. Und das erleben wir ja gerade in unserer Gesellschaft. Wir hatten ja schon zuvor, also Corona ist ja im Endeffekt nur die Lupe, die sagt, ach, schau mal,
ja.
Das, was du vielleicht mit dem bloßen Auge nicht sehen konntest, kannst du jetzt sehen. Und jetzt wird es sichtbar und jetzt wird es noch mal ein bisschen doof, weil jetzt wird es noch sichtbarer, als es dir vorher eigentlich schon klar war. Weil die Egozentrik, die war ja vor Corona schon längst da. Nur jetzt halten wir das Brennglas drauf und jetzt wird es halt so, pain in the ass. Aber das war ja schon da, das ist ja nicht neu. Aber die Egozentrik wird jetzt einfach nochmal verstärkt. Und das insbesondere durch die Art und Weise der Informationen, die wir bekommen. Mhm. Und das wäre der erste Schritt, das wäre auch der einfachste Schritt. Ich hätte auch Ideen für nächste Schritte, aber bleibe ich mal einfach bei dem ersten.
Ja, und auch was du gerade gesagt hast, wir sind so reaktiv, wir reagieren immer auf das im Außen. Und das ist ja auch, sag ich mal, unser Gesundheitssystem ist ja eher ein Krankheitssystem, wenn wir mal ehrlich sind, reagiert auch auf die Krankheit, anstatt zu gucken, wie können wir denn proaktiv, also von vornherein, unsere Gesundheit stärken oder unser Immunsystem, ne? Mhm.
Ja. Total. Also gab jetzt noch vor kurzem einen Tagesschau-Faktencheck, der dir sagt, Vitamine helfen nicht vor Viren, insbesondere nicht vor dem Coronavirus, nur die Impfung.
Ja.
Also das ist sowas von grob fahrlässig.
Ja.
Und das ist so eine falsche Programmierung, weil das ist eine Programmierung, neurologisch betrachtet, die da gemacht wird, weil Menschen haben ja für sich Quellen entwickelt über Jahre und Jahrzehnte hinweg, denen sie glauben. Und sie glauben ihnen, weil sie ein Vertrauen in sie haben. Wenn jetzt so eine vertrauenswürdige Quelle wie die Tagesschau einen Faktencheck macht und behauptet, dass Vitamine nicht das Immunsystem schützen, ist das einfach wissenschaftlicher, vollkommener Unsinn. Mhm. Muss man einfach sagen, ja? Und das ist so, also es gibt so einfache Beispiele. Ich nehme mal zwei, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Das sind so einfache Beispiele. Wenn Menschen mal ihren Vitamin-D-Spiegel und ihren Omega-3-Spiegel messen lassen würden, werden wir wahrscheinlich mindestens 95% in der Bevölkerung finden, die dort Werte haben, die nicht gut sind. Mhm. Und wenn man das einfach beheben würde, mit einer vernünftigen, und da sage ich jetzt eben einer vernünftigen, einer natürlichen Supplementierung, dann würden wir auf so einfache Art und Weise unser Immunsystem stärken, Entzündungen vorbeugen, Krankheiten vorbeugen, wie wir das eben auch auf eine natürliche, total einfache Art und Weise tun können. Mhm. Und das ist einfach, es ist eine Falschaussage und das dann auch noch unter einen Faktencheck zu packen, das ist grob fahrlässig, aus meiner Sicht. Und diejenigen, die immer noch glauben, dass Vitamine keine Bedeutung haben, die sollten sich mal mit orthomolekularer Medizin befassen. Mhm. Und Krankheiten entstehen nicht in erster Linie durch Nährstoffmängel, weil aus meiner Sicht entstehen sie in erster Linie durch sozialpsychologische, emotionale Ursachen, weil wir in erster Linie fühlende Wesen sind. Dadurch wird übrigens auch unser Nährstoffhaushalt beeinflusst durch das, was wir denken und fühlen. Aber Nährstoffe sind essentiell. Sie heißen auch essentiell, ja? Sie sind essentiell.
Ja.
Es gibt essentielle Nährstoffe.
Ja. Ja, und da merken wir halt auch, dass es anscheinend nicht um unsere Gesundheit gehen kann, ne?
Das ist die Frage, ja. Also ich habe für mich einfach auch so das ein paar Mal überlegt, worum geht es eigentlich? Und worum es eigentlich geht, das können wir alle nur vermuten. Ja, und da ist auch jeder für sich selbst wieder einmal gefordert, eigenverantwortlich in eine eigene Recherche zu gehen und sich ein eigenes Bild zu machen. Und wenn man etwas recherchiert, dann recherchiert man dann gut, wenn man unterschiedlichste Quellen nutzt. Und daraus ergibt sich ein Bild, was man erstmal rational begreifen könnte, sollte im Idealfall. Was ich noch viel wichtiger finde, ist, wie fühlt sich dieses Bild für dich an? Mhm. Ja, weil das ist das, was es aus meiner Sicht braucht. Alles, was ich denke, sollte ich aus meiner Sicht mit meinem Gefühl überprüfen. Ja, weil wenn mein Gefühl eng wird, dann ist es vielleicht nicht stimmig. Mhm. Ist vielleicht irgendwas nicht ganz richtig an dem, was ich recherchiert und gelesen habe. Wenn ich jetzt ein Gefühl habe, was weit und offen ist, dann sind die Informationen wahrscheinlich stimmig. Und da geht es nämlich jetzt um diese Besonderheit der Intuition, dass wir uns wieder erlauben dürfen, viel mehr unserer Intuition zu vertrauen, nämlich unserem Gefühl zu vertrauen. Weil wir alle haben das. Mhm. Wir alle haben die Fähigkeit zu fühlen. Wir alle haben die Fähigkeit, unseren Körper zu achten und auch zu beachten, was unser Körper uns kommuniziert. Und die Kommunikation des Körpers ist die Welt der Emotionen. Die bringen uns in Bewegung. Und die machen etwas eng oder machen etwas weit oder machen etwas kalt oder machen etwas warm. Und wenn wir das wieder erlernen, beziehungsweise wenn wir uns daran wieder erinnern und uns dem öffnen, dann werden wir sehr viel klarer Dinge wahrnehmen können. Mhm.
Aber kann es nicht auch sein, dass etwas, was wahr ist, sich auch in uns eng anfühlt, weil es vielleicht uns Angst macht oder weil es unser Weltbild, sage ich auch mal, ein Stück weit in Frage stellt oder zerstört?
Ja, und dann natürlich. Und dann ist die Frage, wenn es sich eng anfühlt, dann kann ich mir die Frage stellen, diese Enge, die ich da gerade fühle, fühlt die sich wahr an oder unwahr? Mhm. Und ich würde das Spannende ist nämlich, das Herz kommuniziert viel einfacher als unser Gehirn. Ja, weil unser Gehirn erzählt uns Geschichten. Also wenn ich dich frage, wie geht's dir, dann ist das eine Frage an deinen Kopf. Dann wird dein Kopf mir erzählen, wie es dir so geht. Wenn ich dich frage, wie fühlst du dich denn gerade, merkst du schon allein in der Frage, dass ich sofort dein Herz anspreche. Und dann wird dein Herz auch darauf eine Antwort geben. Mhm. Und die Frage geht auch in eine ganz andere Resonanz mit deinem Körper. Ja, und das Herz gibt sehr kurze, klare Antworten. Und eine kurze, klare Antwort ist eindeutig. Und das Gehirn erklärt sehr viel länger. Mhm. Also wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, wenn ich das jetzt mir so durchlese und so, das macht mir Angst, dann ist die Frage, die du dir an dein Herz stellen darfst, ist das wahr? Mhm. Oder die Frage wäre auch, ist es möglich? Mhm. Nicht, ist das denkbar, sondern ist es möglich? Und dann gibt dir dein Herz darauf eine Antwort. Und wenn das Herz sagt ja und es wird enger, weil die Angst vielleicht größer wird, dann darf das so sein, ja, weil dann erkennst du in dem Moment, okay, also das ist wahrscheinlich möglich. Und ich hab letztens auch mal gesagt, es ist ja ziemlich naiv zu glauben, dass die Dinge, die wir im Mittelalter getan haben, dass dieses Denken und Handeln einfach nicht mehr da ist in uns Menschen. Das ist ja da. Das ist ja ein Anteil in uns. Die Frage ist, ob wir diesen Anteil leben oder nicht leben. Mhm. Das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, es ist ja nicht, dass es nicht da ist, weil in China gibt es Konzentrationslager, wo Menschengruppen eingesperrt und auch immer noch systematisch sogar teilweise getötet werden. Das gibt es. Ja, dieses Denken und dieses Handeln gibt es ja noch in der Welt. Mhm. Wir wünschen uns, dass es das nicht gibt. Mhm. Ja. Aber die entscheidende Frage ist nicht, ob wir uns das wünschen, sondern wonach wir selber handeln und ob wir auch bereit sind zu sehen, wonach andere Menschen handeln. Und dann geht es eben nicht darum, das zu verachten, sondern es geht vielmehr darum, dafür Sorge zu tragen, diesen Menschen im Endeffekt tatsächlich, hört sich blöd an, aber auch diesen Menschen zu helfen, in ihrem Bewusstsein zu wachsen. Mhm. Weil jemand, der, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus unserem Hier und Jetzt. Wenn mich jemand anschnauzt und zusammenscheißt, weil ich auf der Straße keine Maske trage, dann muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich diesem Menschen helfen, dass er für sich erkennen kann, dass er keine Angst haben muss, weil er hat ja Angst. Das ist ja das, was ihn antreibt. Mhm. Er ist ja so egozentriert, dass er in dem Moment in der Angst hängt, dass er nicht mehr differenzieren kann. Und dann, wie kann ich ihm helfen, aus der Angst zu kommen? Und das ist tatsächlich so, manchen kannst du nicht helfen. Weil die sind so egozentriert, du kommst da nicht rein ins System. Du kommst rein, wenn sie dich aushalten, aber sie müssen sich dann selbst aushalten. Das ist das, was ich erlebe, wenn ich vor einem Menschen stehe. Ich meine, Wir beide haben uns ja jetzt schon mal auch gesehen in echt. Wir standen uns gegenüber und ich glaube, dass du das auch nachempfinden kannst, wenn wir uns gegenüber gestanden sind, als wir uns gegenüber gestanden sind. Da passiert ja was zwischen uns. Mhm. Ja, einfach, dass wir uns sehen und in dieser Begegnung passiert ja was. Und genau diese Begegnung ist entscheidend für den Moment, etwas zu verändern, weil in dem Moment passiert Veränderung. Weil wenn ich den anderen wirklich sehe und einfach sehe und nicht bewerte, dann nimmt mein Gegenüber das ja auch wahr. Und das ist massiv für jemanden, der so in der Bewertung steckt. Du hast das aber nicht gemacht oder du musst dies. Der ist ja total in der Bewertung. Mhm. Und so jemandem gegenüberzustehen, vollkommen offen, nicht zu bewerten, das ist kaum aushaltbar.
Mhm. Das heißt, würdest du jetzt sagen, also für uns, also ich habe irgendwie vor ein paar Tagen kam mir so dieser Satz, das ist wie so ein Bewusstseinsentwicklungscamp, was wir gerade erleben. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, es ist ein gutes Bild. Es trifft es ganz gut.
Ja. Du hast ja auch so schön bei deinem Vortrag, den du letztens gehalten hast, auch darüber gesprochen, was mit unseren Gedanken, sage ich mal, passiert in unserem Körper. Und vorhin hast du auch darauf hingewiesen, wie wichtig das auch für unsere Gesundheit ist, unsere Gedanken. Kannst du nochmal erklären, du hast da irgendwie so ein schönes Bild gemalt mit dem Hirn und dem Herz, was, sage ich mal, auf so einer physischen Ebene auch passiert, abhängig davon, welche Sachen hier reinkommen?
Also was wir heute wissen, ist, dass unser Herz aus schätzungsweise 40.000 Nervenzellen besteht. Und dass diese Nervenzellen ziemlich gleich arbeiten wie die Nervenzellen in unserem Gehirn. Mhm. Nur, dass diese Nervenzellen einfach, auch wenn es weniger sind als im Gehirn, heißt es nicht, dass sie schlechter arbeiten, sondern sie arbeiten anders. Und unser Herz ist extrem sensibel auf die Physik, nämlich auf elektromagnetische Felder. Und das Spannende ist, wenn man sich mal mit elektromagnetischen Feldern befasst, dann entdeckt man, dass der Mensch ein eigenes elektromagnetisches Feld macht und dass wir ja auch die ganze Zeit uns in elektromagnetischen Feldern bewegen. Also ein Handy hat ein eigenes elektromagnetisches Feld, hier der Rechner hat ein eigenes elektromagnetisches Feld und um uns herum, alles ist ein elektromagnetisches Feld. Nur, dass wir das nicht sehen können. Sehr sensible Menschen können elektromagnetische Felder spüren, weil sie spüren, dass sich was verändert, je nachdem, wo sie sich bewegen und befinden. Mhm. Und das Herz ist sehr sensibel für diese Felder und kann dadurch einfach Dinge anders wahrnehmen, als das unser Gehirn kann. Und das Spannende ist, dass unser Herz mit unserem Gehirn ständig kommuniziert. Und es ist nicht so, dass die meisten Informationen vom Gehirn zum Herzen fließen, sondern dass 80% der Informationen vom Herzen zum Gehirn fließen, was ich schon mal total spannend finde. Mhm. Das heißt, das Herz hat offensichtlich eine sehr wichtige Funktion für unser Gehirn und unsere Wahrnehmung. Das heißt, es gibt wohl noch mehr Sinne als 5, die wir so kennen. Und möglicherweise haben wir auch viel mehr als 6 Sinne, wenn das Herz einen Sinn hätte. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich noch viel mehr Sinne haben, die wir bislang einfach noch nicht so entdeckt haben oder die wir vielleicht auch noch nicht so sehen wollen, weil sie unser wissenschaftliches Weltbild dann wieder verschieben würden. Genau, also das Herz kommuniziert mit dem Gehirn und 20% aber auch das Gehirn mit dem Herzen. Und was ja auch spannend ist aus der Psychoneuroimmunologie, ist, dass wir ja auch noch unseren Darm haben, wo unser Immunsystem ist. Und auch unser Darm kommuniziert mit dem Gehirn, kommuniziert auch mit dem Herzen, aber eben auch diese Kommunikation zwischen Gehirn und Darm ist auch entscheidend für unser Immunsystem. Und was wir auch wissen aus der Psychoneuroimmunologie, dass in dem Moment, wo wir Stress haben, Stresshormone ausschütten, wird unser Immunsystem aktiviert. Mhm. Und wenn wir lange Stress haben, dann wird unser Immunsystem gehemmt. Und dann wird es blöd, weil dann wird es geschwächt. Ein geschwächtes Immunsystem will ja gerade keiner.
Ja.
So, was könnte jetzt die Lösung sein? Eine Lösung könnte sein, dass wir uns liebevoll begegnen, auf einer offenen Begegnung über das Herz. Also in dem Moment, wo wir einander nicht bewerten, wo wir einfach den anderen lassen, wie das Gegenüber ist, verändert sich schon unser Empfinden über das Herz. Unser Gehirn fühlt sich nicht bewertet. Das heißt, in dem Moment werden schon weniger Stresshormone ausgeschüttet. Und in einer echten Begegnung, in einem echten Austausch, in dem man sich in die Augen blickt, ist genau dieser Augenblick dazu da, um Stresshormone zu reduzieren, weil wir uns gesehen, gehört und auch wahrgenommen fühlen. Mhm. Und da sind wir mittendrin, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind wir mittendrin in ganz vielen Themen von Menschen aus meiner Wahrnehmung der Generation Y. Wir haben in unserer Kindheit, aus meiner Sicht, viele von uns, einen Mangel erfahren an echter Nähe, an echter Aufmerksamkeit. Und diese Sachen wurden gewandelt in das Materielle. Also wir haben viel mehr materielle Dinge gehabt, als das vor, logischerweise, einfach weil es auch gar nicht möglich war, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor ein paar hundert Jahren hatten. Aber es hat halt so ein Shift stattgefunden von, naja, diese körperliche Nähe, die ist zwar jetzt nicht so mehr da, aber weil sie nicht mehr so da ist, geben wir den Kindern halt etwas anderes. Und dann haben wir halt gelernt, eben materielle Dinge zu schätzen. Und deswegen sind für unsere Generation diese Handys so wichtig, weil sie geben uns das Gefühl, von in Kontakt zu sein. Ja, wir können es sogar haptisch fühlen. Wir kriegen ein Signal, was mit einem Klingelton etwas mit uns macht. Und wir haben bunte Bilder. Und das wirkt massiv auf unser neurologisches System und auf unsere Gefühlswelt. Aber es ist halt nichts Echtes. Es ist keine echte, natürliche Verbindung.
Weil wir auch da wieder nicht, sag ich mal, mit diesem elektromagnetischen Feld von einem Gegenüber, sag ich mal, verbunden sind, ne?
Genau. Und das Spannende ist ja, dieses elektromagnetische Feld spüren wir am stärksten im Umfeld von 1,50 Meter.
Ja. Woher also, kennen wir diese Zahl?
Sind, genau, also wenn wir uns nahe sind, wenn wir uns nahe kommen, dann wird das elektromagnetische Feld des anderen richtig spürbar. Und das ist wichtig, weil wir brauchen diese Resonanz. Wir brauchen diese elektromagnetischen Felder von Mensch zu Mensch. Und ich für mich bin gesegnet, weil wir haben drei Kinder. Meine Frau und ich haben natürlich auch immer Nähe und Kontakt. Und uns hier fünf geht es gut. Nur wir dürfen nicht den Blick verlieren auf die Menschen, die wirklich isoliert leben, die seit Wochen, Monaten, teilweise sogar seit einem Jahr, das muss man sich mal vorstellen, keinen körperlichen Kontakt mit einer anderen Person hatten. Und da geht es dann um wichtige Hormone wie Oxytocin, wie Serotonin, die auch nachgewiesenermaßen das Immunsystem stärken, Stresshormone reduzieren, etc. pp. Das darf man diskutieren. Das gehört in die Diskussion, die nicht geführt wird, sondern die sich gerade ausschließlich um die Lösung mit Distanz, Maske tragen, impfen und dann wird alles gut stattfindet.
Würdest du auch sagen, dass das so entgegengesetzt deinem Weltbild von Gesundheit geht, was jetzt gerade passiert? Also dieses, wie können wir unser Immunsystem stärken, raus in die Natur gehen, miteinander, sage ich mal, unsere Hormone, sage ich mal, auf einem guten Level halten. Wie können wir gute Gedanken denken? Wie können wir also, sage ich auch mal, diese Hirn-Herz-Kohärenz haben und dass das, was jetzt passiert, sozusagen komplett das Gegenteil ist?
Ja, das ist in der Tat genau so. Und das ist ja auch das, was den Konflikt so groß macht. Weil, also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist Zahnärztin, die hat mir letztens bei Instagram drunter geschrieben, dass ich aus ihrer Sicht ja die Schulmedizin quasi nicht anerkennen würde. Und dass sie sagte, dass Impfung Leben rettet. Und dass sie sagte, dass es doch auch wichtig ist, wenn man das Vertrauen in die Medizin verliert, worauf soll man dann noch vertrauen? Und dann habe ich gesagt, das Vertrauen ist gut. Nur es ist auch wichtig, dass wir jedes Vertrauen, was wir haben, für uns auch kritisch hinterfragen und überprüfen. Und es gibt etwas auf diesem Planeten, wo ich ein hundertprozentiges Vertrauen habe, und das ist die Natur selbst. Weil die Natur seit Jahrmilliarden auf diesem Planeten existiert und dass diese Natur einfach in sich ein so intelligentes Netzwerk und Wesen ist, was wir vielleicht auch als Wesen bezeichnen dürfen, weil es ist ja etwas Wesentliches für uns. Ja, die Natur ist wesentlich für uns. Und was ich wahrnehme, ist, dass wir diese Wesentlichkeit verlassen, weil wir es nicht mehr als wesentlich erachten und achten, sondern wir glauben, dass wir alles uns selber geben können, was wir selbst in irgendwelchen Laboren kreieren und erschaffen, was aber nicht der Fall ist. Und das, was auch kritisch ist, ist, dass diese mangelnde Differenzierung von, ja, Felix oder jemand, du bist ja Impfgegner, weil du willst jetzt diesen Impfstoff, den es neu gibt, nicht nehmen. Das ist ja nicht differenziert betrachtet. Ich bin selber geimpft. Unsere Kinder sind auch geimpft. Zum Beispiel gegen die Grundimpfungen, die wir durchgeführt haben. Tetanus beispielsweise, Kinderlähmung. Ich weiß gar nicht, was Masern mussten wir jetzt impfen. Aber das sind Grundimpfungen, wo wir auch sagen, die sind seit Jahrzehnten erforscht und die Nebenwirkungen, die dadurch entstehen können, in Relation zu dem, was passieren kann, wenn du eine Kinderlähmung hast, sind halt einfach abzuwägen. Und diese Abwägung, die sollte man halt tun. Mhm. Da bin ich ein großer Freund davon, dass man diese freie Wahl auch hat und behält. Und das einfach auch in Relation zu sehen, was wissen wir denn wissenschaftlich evidenzbasiert über ein neues Medikament? Weil es ist ein Medikament. Mhm. Und Fakt ist, dass wir keinerlei Ahnung haben, was auf lange Sicht durch diese Impfung passiert. Und nur, weil wir jetzt erstmal danach vielleicht in unserem Alter oder wenn wir einigermaßen gesund sind, vielleicht keine Nebenwirkungen verspüren, heißt das ja nicht demzufolge, dass die Impfung harmlos ist. Ja, und auch hier, das ist mir gerade an dieser Stelle wichtig, es geht nicht um Angstmache. Ja, auch hier zu sagen, es ist Angstmache. Nee, es geht um Aufklärung. Und diese Aufklärungsarbeit, die darf stattfinden. Und die Frage und die kritische Frage ist, was passiert denn eigentlich im Körper? Was passiert denn im Körper auf lange Sicht, wenn ich diesen Impfstoff bekomme? Warum gibt es bislang noch keinen einzigen, zumindest mir nicht bekannten, was ich bisher für mich recherchieren konnte, aber vielleicht ist meine Recherche da auch nicht gut genug, dann bitte auch hier gerne kommentieren und mir bitte oder uns gerne auch darunter schreiben mit wissenschaftlichen Belegen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Da kann ich wieder was von euch lernen. Aber mir bekannt ist es nicht, dass es weltweit einen einzigen zugelassenen mRNA-Impfstoff bislang gibt. Mhm. Jetzt erst durch Covid-19. Und da muss man sich doch auch fragen, warum war denn bislang, gab es das noch nicht? Und einfach diese Fragen sich einfach mal zu stellen und nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken zu denken. Und Vertrauen ist ja gut. Ja? Ich möchte ja auch vertrauen. Ich für mich kann ganz ehrlich beantworten, ich habe sehr wenig Vertrauen in die Pharmaindustrie. Mhm. Und ich kann das auch begründen, weil es gibt aus meiner Sicht sehr viele Medikamente, die, bis auf Antibiotika kenne ich, glaube ich, kein einziges Medikament, was in der Lage ist, eine Krankheit zu heilen. Und ein Antibiotika heilt ja keine Krankheit, sondern tötet Bakterien ab. Mhm. In dem Moment hilft es aber, eine Krankheit auszuschalten und deswegen ist es überlebenswichtig. Aber sonst kenne ich kein einziges Medikament tatsächlich, was eine Krankheit heilt, sondern alle Medikamente, die mir bekannt sind, hemmen nur Symptome. Also wenn du Kopfschmerzen hast und du schmeißt den Aspirin ein, dann wird ein Entzündungsherd geblockt. Ja, dann werden Zytokine geblockt an Neurotransmittern. Mhm. Und das führt dann dazu, dass der Kopfschmerz weggeht. Aber die Ursache für die Kopfschmerzen sind nicht behandelt. Und die Frage ist eben, die Menschen sich stellen dürfen, ist, möchte ich ursachenbezogen arbeiten bzw. leben oder möchte ich symptomatisch leben und behandeln? Und ich habe mich eben damals ganz klar dazu entschieden, nicht symptomatisch zu arbeiten, sondern ursachenbezogen zu arbeiten, was natürlich sehr viel komplexer ist, weil du sehr viel mehr Bereiche in das Feld ziehen musst in deiner Arbeit. Du musst die Ernährung beachten, du musst Bewegung beachten, du musst die Psychologie beachten, du musst das Immunsystem im Darm beachten, du musst alle Organe beachten im Endeffekt. Du musst dafür Sorge tragen, was ist eigentlich mit deinen Gedanken los? Was hast du in deinem sozialen Umfeld alles erlebt? Welche Glaubenssätze arbeiten in dir? In welchem sozialen Gefüge lebst du aktuell? Und all diese Faktoren wirken auf unseren Körper und wirken demzufolge auf unsere Gesundheit. Und das ist natürlich sehr viel komplexer und auch anstrengender, vor allen Dingen für die Person selbst, als zu sagen, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich schmeiß mir ein Aspirin ein. Oder ich habe hier eine Entzündung, ich schmeiß mir eine Ibuprofen ein. Kann man machen, aber die Frage ist halt, was ist dein Ziel?
Ja, da geht's dann auch wieder um das Thema Eigenverantwortung, ne? Weil ich glaube, wir sind das ja auch so gewohnt als Gesellschaft. Ich gehe zum Arzt und der heilt mich dann und ich gehe zum Arbeitgeber, da bekomme ich alles und die Steuern werden direkt abgezogen. Also wir sind, sag ich mal, ja auch geprägt davon, in vielen Bereichen unseres Lebens die Eigenverantwortung abzugeben, oder?
Total. Das wurde uns von klein auf so gelehrt und beigebracht und wir sollten halt auch oft genug funktionieren. Ich habe da jetzt vor ein paar Tagen noch in der Story was zu geschrieben, was mir so klar wurde, wie oft wir als Kinder, also das habe ich schon bei mir selber gesehen, aber wie oft wir als Kinder gelernt haben, unser Empfinden zu unterdrücken. Mhm. Da gibt es ein sehr tolles Interview von Gerald Hüther mit Gunnar Kaiser, was ich an dieser Stelle wirklich ans Herz legen möchte, jedem sich das mal anzuschauen. Abgesehen davon, dass ich Gerald Hüther einfach als Menschen unglaublich wertschätze. Mhm. Neurowissenschaftler und Gehirnforscher, der einfach sich vor allen Dingen auch mit Kindern beschäftigt. Und wenn du dir einfach mal die Frage stellst, okay, wo in deinem Leben oder in deiner Kindheit hast du einfach ein Empfinden unterdrückt? Weil das quasi so einfach von dir verlangt wurde. Wir hatten letztens die Situation hier mit einer Freundin von unserer Größten, wo sie dabei war, Wochenende, wo die Mutter der Tochter eine Maske übergezogen hat. Und dann hat die Tochter gesagt, Mama, aber darunter kriege ich kaum Luft oder so schlecht Luft und die kratzt im Gesicht. Mhm. Dann war die Antwort der Mutter jetzt, das Kratzen, daran gewöhnst du dich. Und ich laufe ja auch den ganzen Tag mit der Maske rum. Das ist nicht so schlimm.
Wow.
Ich sag mal jetzt von außen betrachtet, also ein Mensch, der das hört und nicht im Gefühl ist, also nicht verbunden ist mit seinem Herzen, der sagt, ja, sie hat doch recht. Daran gewöhnt man sich und da müssen wir jetzt durch. Und da muss sie sich jetzt halt einfach mal ein bisschen anstrengen, weil sie schützt jetzt damit Oma und Opa und sie rettet damit Leben. Wenn man das sogar ausspricht, dann kriegt das Kind ja folgende Botschaft. Du bist eine tödliche Gefahr. Ja. Das ist ja etwas Unausgesprochenes. Das ist ja etwas Unausgesprochenes. So, das heißt, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, was da auf der unbewussten Ebene passiert, dann ist es gefährlich. Und es ist deshalb gefährlich, weil wir tun durch unser Verhalten die Empfindungen und die Bedürfnisse der Kinder unterdrücken. Wir tun das. Mhm. Und die Frage ist, sind wir uns dessen wirklich bewusst? Und da sind wir in der Verantwortung. Und vor allen Dingen in der Verantwortung, uns selber mal zu fragen, wo habe ich denn als Kind meine Gefühle und Bedürfnisse unterdrückt? Weil das haben wir alle.
Und wo machen wir es heute noch, ne?
Immer noch. Unbewusst. Das ist ja das Spannende. Mhm. Unbewusst. Und ich sehe sehr viele Menschen, die das so mitmachen, weil sie wollen auch gar nicht in diese bewusste Ebene gehen, weil das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Das ist anstrengend. Ja. Es ist anstrengend, sich mit der Thematik Corona auseinanderzusetzen. Das ist anstrengend. Aber man will sich nicht anstrengen. Man ist es schon anstrengend genug. Das Leben ist anstrengend genug.
Ja.
Und warum jetzt noch eine zusätzliche Anstrengung sich aufbürden?
Ja, wir haben uns ja auch letztens darüber unterhalten, als wir uns gesehen haben, ne? Wie viel Zeit und Energie wir da auch investiert haben, wirklich uns zu informieren, zu recherchieren und da, sage ich mal, abzutauchen und uns eine umfassende Meinung zu bilden. Mhm. Ja, du hast ja vorhin nochmal über das Thema Intuition gesprochen. Also ich habe für mich letztes Jahr im März schon so ein Gefühl gehabt und das war meine Intuition, die gesagt hat, Da stimmt irgendwas nicht. Warum glaubst du, ist das jetzt so entstanden? Liegt es daran, dass viele Menschen, sage ich mal, nur im Verstand sind und mit ihrer Intuition nicht verbunden sind?
Also ich glaube, es ist so, dass die meisten Menschen vorher schon wenig in Verbindung gewesen sind mit sich selbst. Also das ist ja, glaube ich, auch am Wochenende dir mal gezeigt. Ich habe vor ein paar Jahren mal so ein Armbändchen gemacht, mit dem ich versucht habe, Gesundheit auf den Punkt zu bringen. Da steht drauf, natürlich verbunden. Und damit meine ich genau das. Wir haben diese natürliche Verbindung zu uns selbst verloren. Mhm. Wir haben keinen Kontakt mehr zu uns, zu unserer Intuition, zu unserem Herzen. Wir haben keine natürliche Verbindung mehr zu uns Menschen, sondern wir machen das halt über Zoom oder über unser Handy. So, das ist auch keine natürliche Verbindung. Und wir haben schon längst die natürliche Verbindung zur Natur verloren, weil wir gar nicht mehr eigentlich selber anbauen und weil wir alles nur noch im Supermarkt kaufen und die Art und Weise, wie Lebensmittel angebaut werden, wie Tiere gehalten werden, das ist so weit weg von einer natürlichen Verbindung und das ist so weit weg auch von Demut. Ja, also wenn Menschen mit dem Wort Demut ein Problem haben, dann finde ich, wird es gefährlich. Weil das, also deshalb gefährlich, weil es reflektiert, dass dieser Mensch überhaupt nicht in Kontakt mit Demut ist. Mhm. Weil das Demut ist für mich einer der wichtigsten Werte, die wir als Menschen leben können. Denn ich bin hier Gast auf diesem Planeten. Ja, ich bin hier Gast. Und wenn ich Gast bin, dann sorge ich dafür, dass ich sorgsam mit allem umgehe. Mhm. Also um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, wir haben diese natürliche Verbindung zu uns verloren und Corona verstärkt das. Mhm. Also Corona verstärkt nicht, dass wir die Verbindung weiter verlieren, sondern Corona fragt uns, willst du dich weiter verlieren oder möchtest du dich daran erinnern? Und ich sage auch bewusst erinnern, wer du eigentlich bist, lieber Mensch. Mhm. Und das ist so spannend, weil so viele Menschen, wenn ich diese Frage stelle, weiß ich, dass so viele Menschen abkotzen. Sie kotzen ab, weil sie sagen, was für ein Eso-Spasti, was für eine rotzige Scheiße, was er da erzählt. Und der kann sich da hinstellen und sagen, wir brauchen diese Impfung und natürlich ist die Medizin ist das Beste, was es gibt. Diese Menschen, die so reden, die realisieren gar nicht, wie sehr sie in Härte sind. Mhm. Sie realisieren gar nicht, dass sie gar keine Verbindung zum Herzen haben. Sie realisieren gar nicht, dass sie gar keine echte Verbindung mehr zu unserer Welt haben, zur Natur haben. Sie realisieren das gar nicht. Sie sagen, doch, das habe ich. Aber so wie sie sagen, doch, das habe ich, zeigen sie, dass sie es nicht haben. Mhm. Weil sie sind nicht demütig. Und die Schulmedizin hat uns das reichste Geschenk gemacht, was wir als Menschen haben können, nämlich die Notfallmedizin. Das ist großartig. Mhm. Und ich glaube, dass wir in 15 Jahren an einem Punkt sind, dass wir im Endeffekt nahezu nur noch die Notfallmedizin haben. Wir werden eine sehr ganzheitliche Forschung haben in der Wissenschaft, die frei ist von Lobbyismus. Wir werden sehr, sehr ganzheitlich arbeiten, nämlich wir werden die Komplexität des menschlichen Daseins erkennen und wir werden in 50 bis 100 Jahren all diese Krankheiten, die wir heute haben, Autoimmunerkrankungen, Demenz, Alzheimer, alle psychischen Erkrankungen, werden wir in 50 bis 100 Jahren, die wird es nicht mehr geben. Weil ich daran glaube, dass wir Menschen erkennen, dass wir einfach anders miteinander umgehen dürfen und anders mit der Welt umgehen dürfen. Mhm. Und wenn wir das wirklich tun, dann wird sich sehr schnell sehr vieles verändern. Das wird so schnell gehen, wie als der erste Lockdown letztes Jahr war, dass dann plötzlich Delfine wieder im Meer zu sehen waren, wo man sie lange nicht gesehen hat. Mhm. Ja? Das wird sich so schnell verändern, dass wir das auch im Lockdown gesehen haben, im ersten, dass der CO2-Ausstoß plötzlich abrupt stoppt. Das geht dann so schnell. Das ist exponentielles Wachstum, was dann geschieht. Mhm. Und zwar in ein exponentielles Wachstum in Bewusstsein und Liebe. Mhm. Und daran glaube ich. Ich glaube daran, aber ich sehe, dass wir müssen durch diesen Bottleneck.
Ja, da sind wir gerade.
Genau, wir sind noch auf dem Weg in diesem engsten Rahmen, mhm. in diesem Flaschenhals. Da sind wir ja gerade noch auf dem Weg, wo es richtig unangenehm wird. Das ist noch nicht richtig unangenehm. Und ich glaube auch, vielleicht dazu noch einen letzten Gedanken vielleicht. Ich glaube, das Besondere wird sein, die Revolution, die es jetzt geben wird, ist jetzt nämlich auch eine neue Form der Revolution, weil es wird keinen Krieg geben.
Ja.
Ich glaube, es wird keinen Krieg geben. Ich glaube, es wird die friedlichste Revolution auf diesem Planeten geben, die es vielleicht so in dieser Art noch nie wirklich gegeben hat, weil es auch etwas Globales sein wird. Mhm. Weil die Menschen erkennen, dass es nicht darum geht, in Wut zu sein, in Hass zu sein und aus der Wut heraus und aus dem Hass heraus gegen jemanden zu sein, den Wandel zu vollziehen, sondern der Wandel wird sich auf einer ganz anderen Ebene abspielen. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt naiv klingen, was ich sage, aber das ist das, woran ich glaube, woran ich auch glauben möchte. Mhm. Allein schon deshalb, weil es das Leben für mich im Hier und Jetzt und morgen und in den nächsten Wochen und Monaten einfach so viel besser macht und ja. mich auch mit anderen Menschen so viel besser umgehen lässt, als würde ich das anders denken. Weil wenn ich davon ausgehe, es gibt bald Krieg, ja. alle werden sterben oder es wird Bürgerkrieg geben und das ist keine schöne Vorstellung und damit gebe ich auch eine Vorstellung und eine Energie ab, die ja auch mich selbst in ein ganz anderes Handeln bringt. Mhm. Weil ich warte ja quasi nur darauf, dass das kommt und das möchte ich nicht. Ich bin nicht Teil davon.
Mhm. Auch da wieder eine bewusste Entscheidung, ne? Was möchte ich denken und auch, woran möchte ich glauben? Jetzt nochmal, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben jetzt über ganz viel gesprochen, was ja. auch Gesundheit und Selbstheilung betrifft. Was würdest du sagen, sind denn die wichtigsten Faktoren, um unsere eigene Medizin zu sein, um gesund zu sein und uns selbst zu heilen?
Also das allererste, was ich dir empfehlen würde, ganz klar, sorge für die Informationen, die du tagtäglich zu dir holst. Mhm. Also wähle wirklich penibelst, genau und liebevoll, wo liest du etwas, was liest du, was schaust du dir an. Das war mein allererster Tipp. Ein zweiter Tipp, sorge dafür, dass du dich möglichst mit Menschen umgibst und ich meine wirklich umgibst, die dir gut tun. Sorge für wertvollen Austausch. Dieses Gespräch mit dir, Annalena, ist für mich, das ist Balsam. Mhm. Das ist Balsam. Also sorge dafür, dass du dich mit Menschen umgibst, die Balsam sind für dich, für deine Seele und im besten Falle bist du Balsam für die andere Seele. Das ist sehr wichtig. Dann drittens, schau einfach, dass du dich möglichst viel draußen bewegst. Schau, dass du in die Natur gehst. Der Frühling steht vor der Tür. Geh raus. Nimm den Frühling wahr. Schau, und auch, ich finde die Natur, auch jetzt zu diesen Zeiten oder im letzten Jahr, das war für mich immer ganz spannend. Es gab so kleine Momente, wo ich dann gedacht habe, wow, wie schön es ist, jetzt ein Rabe zu sein.
Ja, der kriegt nichts mit davon, ne?
Ja, das war so, ich stehe auf unserem Balkon und gucke raus und dann fliegen da die Vögel und dann hoppelt so ein Rabe übers Gras und denke so, wow, wie schön es ist, ein Rabe zu sein. Der hat von diesem ganzen Schlamassel und diesem ganzen Irrsinn, der hier gerade passiert, das geht ihm am Arsch vorbei. Ja. Das ist dem sowas von egal. Und sich in diesem Moment einfach vorzustellen, ein Rabe zu sein. Und wenn es nur eine Sekunde ist, ist das ein so großes Geschenk. Also die Natur in diesem Moment hilft dir so sehr, dich zu erden, dich zu erinnern. Und als vierten Punkt, schau, dass du dich gut nährst. Ja, nähr dich, gib dir den richtigen Nährboden über deine Nahrung. Sorge dafür, dass du einfach gut isst und gut trinkst. Lass alle süßen Getränke aus deinem Körper. Das ist Gift.
Ja. Ah, schön. Jetzt hast du ja auch ein neues Buch geschrieben, erst vor kurzem. Das heißt natürlich Abnehmen. Und da möchtest du ja auch eine Lanze brechen für übergewichtige Menschen, die von der Gesellschaft oft als faul bezeichnet werden. Und du hast ja auch als Coach ja auch in der Öffentlichkeit viele Menschen begleitet zu einem gesunden Gewicht. Und mich würde mal interessieren, was sind denn die Gründe für Übergewicht oder für ungesundes Essverhalten, was sich ja, glaube ich, auch jetzt besonders im letzten Jahr bei vielen Menschen zeigt, die dann auch versuchen, mit Essen irgendwelche Dinge zu kompensieren?
Einfach gesagt, Essverhalten ist Verhalten. Mhm. Und Verhalten resultiert immer daraus, was wir gelernt haben, uns auf etwas anzupassen, was den größten und bestmöglichen Effekt auf unser inneres und äußeres Netzwerk hat. Heißt also, wenn du gelernt hast, dass du zum Beispiel, wenn es dir schlecht geht und du etwas Süßes isst, dass sich das jetzt in dem Moment schlecht fühlen verringert, also dass du dich weniger schlecht fühlst, wenn du Schokolade isst, dann speicherst du das als eine mögliche positive Lösung ab. Mhm. Wenn dir langweilig ist und du isst eine Tüte Chips und du merkst, oh, jetzt ist die Langeweile nicht mehr so schlimm wie vorher, dann speicherst du das unbewusst als positive Lösung ab. Wenn du Konflikt hast mit deinen Eltern und du ziehst dich auf dein Zimmer zurück und isst eine Packung Gummibären und du merkst, dass der Schmerz, den du gerade erfahren hast, oder die Traurigkeit weniger wird, speicherst du das in deinem Unterbewusstsein ab als mögliche Lösung für deine bessere innere und äußere Wahrnehmung und Empfindung. Und damit ist Übergewicht aus meiner Erfahrung heraus, was ich jetzt sagen kann aus den ganzen Jahren mit Übergewichtigen, mit denen ich gearbeitet habe, nahezu immer auch ein emotionaler Aspekt. Oder ich kann sagen immer. Ich habe noch nie mit einem übergewichtigen Menschen gearbeitet. Und es ist egal, wie viel Übergewicht. Es ist egal, ob das 10 Kilo sind, ob das 5 Kilo sind, ob das 100 Kilo sind. Das ist vollkommen irrelevant. Es hat immer einen emotionalen Aspekt.
Okay. Und wie kommen wir jetzt aus der Nummer, sage ich mal, wieder raus, wenn wir merken, dass wir emotional essen, sage ich mal, und damit Dinge kompensieren? Du hast ja gerade gesagt, es ist ja schon in uns abgespeichert. Wie können wir das verändern?
Zum einen, dass wir uns der Emotionen bewusst werden. Und das ist spannend. In dem Moment, wo du dir einer Emotion bewusst wirst, wird aus der Emotion ein Gefühl. Mhm. Das heißt, du kannst das benennen, was du da empfindest, weil das erste ist nur eine Empfindung. Und dann wird das Empfinden benannt. Dann sagst du, ich bin traurig. Und dann wird es spannend. Das ist für mich der spannendste Teil in der Arbeit, im Coaching. Jetzt kommt die Zeitreise. Jetzt kommt nämlich die Reise zurück zu dem Punkt, wo ist es entstanden? Was ist der Ursprung? Was ist die Quelle dessen, dass du dieses Gefühl empfindest? Dann reisen wir meistens in die Jugend oder Kindheit. Das kann auch jüngere Vergangenheit logischerweise sein, aber meistens ist es Kindheit und Jugend. Und dann kommt ein Bild und dann merkst du gleich, damals hat mein Vater das und das zu mir gesagt oder damals im Kindergarten ist das und das passiert oder in dieser Auseinandersetzung damals in der Schule ist dieses und jenes entstanden. Und da habe ich dann dieses Gefühl, das erste Mal so gefühlt und dann habe ich danach etwas getan. Um das dann aufzulösen, also diese Situation, ich sage auch ganz bewusst, dieses Gefühl zu entbinden und dann es mit einem neuen, wunderschönen Gefühl zu verbinden. Ich mag diese beiden Worte so sehr, weil es auch was mit Geburt zu tun hat, weil man entbindet und verbindet sich mit dem Kind. Und so ein bisschen hat es was davon. Ja, also ich entbinde mich von diesem negativen Gefühl, was ich da erfahren habe. Und wenn ich das loslasse und wenn ich das befreie, dann ist es gelöst und dann kann es sich auch energetisch wieder frei in meinem Körper bewegen. Und dann verbinde ich mich einfach mit etwas Neuem, mit einem schönen Gefühl. Und dann ist es aus meiner Erfahrung heraus auch gelöst. Dann musst du auch nicht mehr viel tun.
Das heißt, also das ist ja das, was du jetzt im Coaching machst, wenn ich jetzt, sag ich mal, zu Hause bin und für mich selber merke, ich bin jetzt irgendwie traurig oder für mich einsam, ich will Schokolade essen. Was könnte ich dann tun? Also erstmal mir meine Traurigkeit erlauben, sag ich mal, und auch diese Emotionen fließen lassen?
Ja, das ist eine sehr gute Idee, dir erstmal zu erlauben, dass du traurig bist und traurig sein darfst. Und dann darfst du dich mal fragen, worüber bin ich denn gerade traurig? Und ist das eine Traurigkeit, die wirklich nur im Hier und Jetzt gerade ist? Dass ich vielleicht über die Menschen traurig bin, wie sie sich gerade verhalten? Dass die Menschen vielleicht irgendwie gerade sehr aggressiv sind? Und sich dann zu fragen, woher kommt die Aggressivität? Und das Spannende ist, in dem Moment, wo du vielleicht traurig bist über jemanden und du dann ins Mitfühlen gehst, wird spannend. Weil das Mitfühlen ist die Heilung. Weil wenn du dann erkennst, dass jemand sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhält und du dich fragst, woher kommt sein Verhalten, dann bist du gefordert in deiner Eigenverantwortung. Du bist gefordert, mal zu prüfen, wie ist das Verhalten entstanden? Jedes Verhalten entsteht ja durch etwas, meistens durch etwas, was aus dem Außen zu uns kommt. Und dann reagieren wir auf das Außen. Und dann merkst du, okay, ich kann das nachempfinden, dass jemand sich so verhält. Und wenn ich mir das recht überlege, dann würde ich mich vielleicht sogar auch so verhalten. Mhm. Weil vielleicht fehlt dieser Person einfach noch eine ganz bestimmte Information, mhm. eine Sicht. Und dann entsteht Mitgefühl. Und also Mitgefühl ist immer weich. Mhm. Mitleid ist immer hart. Mhm. Da leidet man selber in diesem leichten, blöden Gefühl mit. Will man ja gar nicht. Mhm. Aber mitzufühlen, also zu fühlen, dass es jemandem nicht gut geht und zu fühlen, dass das logisch ist, klar ist, dass dieses Gefühl da ist, das ist echtes Mitgefühl und das ist weich.
Mhm. Schön. Sehr schön. Das heißt, ich will mal jetzt mal ganz kurz noch zusammenfassen. Es geht darum, dass wir uns wieder mehr erlauben, ins Herz zu kommen, unsere Emotionen zu fühlen, sag ich mal, auch an den Ursprung zurückzugehen, weil meistens ist der Schmerz ja viel älter als das, was wir in dem Moment fühlen. Dann hast du vorhin so schön gesagt, unsere Selbstheilungskräfte aktivieren, indem wir ganz genau gucken, welche Informationen kommen hier rein, wodurch dann Gedanken entstehen, die einen Einfluss haben auf unser Immunsystem, auf unseren Körper, dass wir gut für uns sorgen, gut essen, uns mit Menschen verbinden, elektromagnetische gute Strahlung abbekommen, gegenseitig, die auch unser hormonelles System ja gut fördert, dann uns gut zu ernähren und so schöne Momente zu haben wie wir heute. Und jetzt komme ich zu den letzten vier Fragen am Ende. Und die erste Frage lautet, was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
Also auf jeden Fall mir zu erlauben, meinem Gefühl zu folgen und nicht zu sehr in meinem Kopf zu sein, sondern Dinge auch immer ins Herz zu nehmen und dann daraus eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, wofür ich hier bin. Ich bin hier, um Menschen dabei zu helfen, wieder in Kontakt zu sein, in Verbindung zu sein, um so auch an die Liebe zu erinnern, auch mich selbst immer wieder. Mhm. Das ist ja nicht nur für andere, sondern in erster Linie auch für mich selbst. Und das auf einer ganzheitlichen Ebene. Und mein größtes Learning ist eben auch, wirklich anzuerkennen und zu erlauben, dass Menschen, vor allen Dingen ein großes Kollektiv, was wir gerade haben, einfach Zeit braucht. Mhm. Jeder braucht Zeit in seinem Rahmen. Mhm. Und ich bin gefordert zu schauen, was ist mein Beitrag, der dem Kollektiv wirklich dient. Mhm. Also der Liebe dient. Mhm. Weil mein Beitrag ist nichts für die Angst, sondern für die Liebe. Mhm.
Ja, schön. Geduld ist, glaube ich, gerade echt ein ganz wichtiges Stichwort. Geduldig mit uns und mit der Welt und der Gesellschaft zu sein, ja.
Ja, das stimmt.
Was bedeutet für dich Heilung?
Es ist eigentlich das Spiel zwischen Loslassen und Anpacken. Mhm. Zwischen Entbindung und Verbindung. Das ist für mich Heilung, weil, also ich bleibe jetzt mal in diesem wundervollen Bild der Geburt. Also wenn sich zwei Menschen verbinden und einen Zeugungsakt liebevoll genießen, dann ist das Verbindung und danach löst man sich ja wieder voneinander und dann entsteht ein neues Wesen und dort verbinden sich ganz viele Zellen, die dann zu einem Baby heranwachsen, zu einem Menschen heranwachsen und dann entbindet sich das Baby und die Mutter ja voneinander und danach gibt es aber wieder dieses Streben nach Verbindung. Mhm. Und ich glaube, das Heilung ist dieser beständige Wechsel von verbinden, entbinden oder anpacken, loslassen, anpacken, loslassen, anpacken, loslassen. Das ist ja im Endeffekt auch das, was wir tagtäglich in unserer Welt gespiegelt bekommen. Mhm. Über die Jahreszeiten, Tag, Nacht, hell, dunkel, kalt, warm. Also es ist immer ein Wechsel, Yin, Yang. Es ist auch so ein schönes Bild dafür. Es ist ein Wechselspiel. Und dass auch diese Heilung einfach Zeit braucht. Das ist nichts, was auf Knopfdruck passiert, was wir uns Menschen immer so denken, auf Knopfdruck habe ich alle Informationen, sondern Heilung ist etwas, es ist ein Prozess und dieser Prozess geht in der Geschwindigkeit, wie sie möglich ist. Und die Möglichkeit der Heilung ist immer dadurch bedingt, was unser Körper oder ein Körper oder etwas zur Verfügung hat, um den Wandel zu vollziehen. Mhm. Ja, also wir sind ja gerade in einem Heilungsprozess. Ja, und unser Kollektivbewusstsein braucht jetzt einfach ganz bestimmte Dinge, um in diese Heilung zu gehen. Und Heilung hat immer was mit Schmerz zu tun. Mhm. Weil in der Heilung ist auch immer eine Entzündung. Und die Entzündung tut weh, aber es braucht die Entzündung, um dann in den heilenden, ganzheitlichen, besten Fall Abschluss zu kommen.
Mhm. Oh, schön. Also so eine spannende Definition von Heilung habe ich bislang noch nicht gehört. Danke dafür. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
Ich würde eine Sache sofort verändern. Ich würde mir wünschen, dass das menschliche Kollektiv in einer tiefen Verbindung zwischen Herz und Gehirn ist. Mhm. Das wäre mein Wunsch. Wenn ich das sage, fange ich da jetzt an.
Ja, du hast wahrscheinlich gerade gefühlt, was dann möglich wäre, ne? Wow. Und was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
Meine persönliche heile Welt ist in liebevollen Verbindungen zu Menschen. Egal wer. Das war ja auch so schön an diesem Wochenende, wo wir uns kennengelernt haben. Für mich ist also Menschen zu begegnen, die einander offen begegnen und einfach nicht bewerten und einander sehen und anerkennen, das ist für mich die reine Liebe. Mhm. Und das sage ich auch heute so. Ich kann das heute so sagen. Ich hätte das vor ein paar Jahren nicht sagen können, aber ich weiß, dass es so ist. Das ist die reine Form von Liebe.
Mhm. Ja, und das brauchen wir alle so richtig gesehen zu werden, ne? Mhm. So wie wir sind. Deep Shit heute. Ich danke dir, lieber Felix. So ein schönes Interview. Meine letzte Frage ist noch, wie erreichen dich denn die Menschen am besten?
Also ihr könnt mich erreichen über meine Homepage www.felixklemme.de. Ihr findet mich auf Social Media bei Facebook über meinen Namen logischerweise und bei Instagram über meinen Namen. Ich habe einen YouTube-Channel über meinen Namen. Ansonsten könnt ihr mir auch sehr gerne eine Mail schreiben an info@felixklemme.de. Und vielleicht noch so ein Gedanke, weil wir jetzt auch so viel über Emotionen gesprochen haben und Gesundheit. Es gibt auf der Homepage bei mir felixklemme.de/frei gibt es ein paar Dinge, die ihr euch anschauen könnt, die kostenlos sind zum Thema Darmgesundheit. Gerade zum Thema Emotionen und Essen gibt es einen emotionalen Essensplan, einen Download, das ist kostenlos. Dort habe ich noch ein paar Meditationen. Es gibt noch einen kostenlosen Online-Kurs, wo ich nochmal auch einfach den Zusammenhang zwischen Emotionen und Essen erkläre. Also da könnt ihr gerne einfach mal reinschauen.
Super. Ja, ganz vielen Dank für all die Infos. Danke euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Und die letzten Worte gehen an dich, lieber Felix.
Ich wünsche dir, dass du in Verbindung bist mit deinem Herzen und dass du dir erlaubst, einfach zu fühlen und den Mut hast, deinem Gefühl zu folgen und daraus zu handeln.
Danke. Tschüss, ihr Lieben.
Ciao.
Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena.